Ausgabe 283. Wie kannst du knackige, spannende Präsentationen machen, dass das Publikum an deinen Lippen klebt und zu deinen Fans wird, dass sie dir zuhören und du eben das abliefern kannst, was sie erwarten? Oder vielmehr, wie kannst du das Publikum fesseln? Und da haben wir heute eine Expertin dabei, Cassie Labori. Herzlich willkommen zum Podcast Der Rednercode mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer. Lieber Thomas, weißt du noch mehr über diese Expertin? Was macht sie genau?
Ja, hallo Bruno. Cassie ist schon seit den 90ern virtuell unterwegs. Sie fuhr die Autobahn runter, sieht eine riesige Posterwand mit einer Werbung von Webex. Das war damals ein Anbieter von Videokonferenzen, also ein Vorfahre von Zoom oder MS Teams. Da war eine Werbung drauf und sie so, die suchen Mitarbeiter, okay, ich rufe da mal an. Und hat da einen Job gekriegt und es war die Aufgabe, den Leuten beizubringen, wie man, wenn man vor Kamera spricht, das Publikum, das da zuschaut, begeistert. Das macht sie heute noch und jetzt neuerdings ist sie eben auch als Speakerin in diesem Bereich unterwegs. Also wie kann ich es vermeiden, dass es langweilige Präsentationen sind, die man da zu sehen kriegt, wenn man bei Zoom oder sonst einer Telefon-Videokonferenz dabei ist.
Also eigentlich spricht sie ja wie aus deiner Expertise. Du bist ja auch Profi in diesem Bereich und deshalb sicherlich sehr wertvoll, hier zuzulauschen und da vielleicht ab und zu auch von dir noch eine Ergänzung zu kriegen. Ja, was ist so der Einstieg? Was ist denn wichtig, wenn ich da jetzt mich virtuell präsentiere?
Also wichtig ist schon mal, dass es nicht nur um die Technik geht, also die Technik mit Hardware, Software, sondern dass du die Leute einbindest, dass du eine Interaktion hast, dass es nicht einfach nur ein Monolog deinerseits ist, sondern eben, dass das Publikum da irgendwo mitmachen kann oder mitfühlen wenigstens, ja. Und da ist eben das ganz Witzige, da hat sie schon gerade zum Einstieg dieses Podcasts Speakernomics hat sie eine kleine Geschichte erzählt, wie sie eben da diese Autobahn runterfährt und die Werbung sieht.
Von das ist Webex. Cool. Ja. Ich bin auch an deinen Worten geklebt, als du das erzählt hast. Finde ich mega cool, klar.
Ja, und das ist ganz wichtig, dass ich auch bei Präsentationen in Person wichtig binde das Publikum ein, sorge dafür, dass sie aktiviert sind. Jetzt nicht um des Aktivierens Willens, sondern mit Aktivitäten, mit denen sie was lernen oder mit denen dann deine Inhalte bei ihnen stärker verankert werden. Da schauen wir uns ein paar Ideen an, die sie uns mitgibt.
Okay. Und was gibt sie denn für Ideen mit, wenn du da schon so diese Aussage machst?
Wichtig ist, dass du nicht auch wie bei einer Präsentation in Person nicht nur Folien zeigst und darüber sprichst, sondern dass da schon mal Abwechslung reinkommt. Also sie stellt das unter den Satz, das Publikum muss miterleben und mitwirken.
Okay. Und ist klar. Ja, ist klar.
Geht auch in dem Sinn die Zeit einfacher vorbei, wenn man so will. Da erlebst du was. Es ist wie wenn du ins Kino gehst und dir einen Film anschaust, ein guter Kinofilm wird dich miterleben lassen. Und dann gehst du mit und dann, ding, 2 Stunden sind vorbei. Oh, was ist passiert? Oh, war aber geil, oder? So in dem Stil, das Ziel. Ja. Und hier nennt sie dann zentrale Prinzipien, die dazu beitragen, dass du eine erfolgreiche virtuelle Präsentation hältst. Und zwar, dass du eben das Publikum in den Mittelpunkt stellst und nicht nur Inhalte lieferst. Es braucht eine gewisse Interaktion. Das fängt schon an mit ganz einfachen Tools. Also da kannst du das Publikum mal bitten, in den Chat was reinzuschreiben. Oder echte Fragen stellen. Das Coole an Online-Präsentationen ist ja, dass die Leute sind angeschrieben. Also da kannst du die Leute mit Namen ansprechen. Das ist viel besser als in Person. Ja, weil in Person, wenn du ein größeres Publikum hast, da sind keine Namensschilder, da hast du keine Ahnung, wie die Leute heißen. Ja. Oder sei denn, es ist eine firmeninterne Präsentation, dann solltest du die Namen wissen. Und im anderen Fall wäre es gut, du würdest sie wissen, aber oft ist das nicht der Fall. Und dann, jetzt hier kannst du alle individuell ansprechen, dass ich sage, dann Bruno, Marlene und Brigitte. Und John, wie auch immer, dann kannst du die voll wecken. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wissen alle, oh, der ruft ja Leute auf, der will was von denen. Und dann sind sie viel aufmerksamer, damit sie dann bereit sind, eine Antwort zu geben, wenn du ihnen die Frage stellst.
Ja, absolut. Genau. Total cool. Also bevor wir hier jetzt noch weiter eintauchen, hier, es geht um die Grundlagen und wie du das schon erwähnt hast, um die Prinzipien. Schreib mit, wenn du das jetzt irgendwo hörst, wenn es dir möglich ist. Also Publikum in den Mittelpunkt stellen, mega wertvoll, klar. Ich frage was, ich mache eine Umfrage, ich aktiviere. Okay?
Ja.
Was dann ist der nächste Punkt?
Empfiehlt sie, eine klare Struktur zu haben. Also das Publikum eine Orientierung hat, wo sind wir, ja, in der Agenda, also du hast dann wie ein Inhaltsverzeichnis, und damit die wissen auch, wie die Rahmenbedingungen sind, also wie kann ich eine Frage stellen, ja, was ist der Wechsel von dem einen Block, Themenblock zum nächsten Themenblock, also damit man die Orientierung hat, das ist ja auch wichtig in einer Präsentation, die du in Person hältst, und das ist im Prinzip auch in ihrem Lehrmittel, ihrem Buch, ist das hilfreich, wenn man weiß, wo man ist.
Ja.
Also ich schreibe auch gerade wieder in einem Buch und ich bin Fan davon, dass in der Kopfzeile steht auf jeder Seite nochmal das Kapitel. Also dabei kann man nachlesen, ich bin in diesem Kapitel. Und in der Fußzeile steht auch nochmal ein Hinweis dazu, um was geht es jetzt schon wieder? Ja.
Ja, nein, super, wirklich wahr. Ja.
Also nicht immer vor- und zurückblättern, sondern kann dann sehen, genau, da bin ich ja. Weil es gibt zu viele Ablenkungen, und es ist schwierig, bei der Sache zu bleiben.
Mhm. Cool, guter Hinweis, sichtbare Struktur und Klarheit, okay?
Was und dann empfiehlt sie auch, dass die Technik so als Mittel, nicht als Selbstzweck eingesetzt werden. Also ich denke, jedes Mal heißt, wir haben wieder ein neues technisches Feature, also softwaremäßig eingebaut. Ja, und dann kann man irgendwelche Augenbrauen reinblenden oder lustige Nasen oder ich weiß nicht was. Und du das probierst du zweimal aus und dann, ich weiß einfach nicht, also da kann man sich diesen softwaretechnischen Programmieraufwand meines Erachtens meistens sparen.
Ja.
Es sei denn eben, es hat einen didaktischen Hintergrund, also es macht didaktisch Sinn, damit das Publikum besser versteht, von was du sprichst. Oder aber es hat irgendwo einen humorvollen Touch. Dann, kann man sowas machen, aber das auch, ja.
Sonst gibt es keinen Sinn.
Und sie sagt ja auch, also hier, man soll sich nicht in den Tools verzetteln, weil der Clou ist ja doch noch das, wenn du viele Tools einsetzt, also diese Apps oder was man da alles einbinden kann, dann muss ja das Publikum noch wieder geschult werden, wie sie es zu benutzen haben. Und das fällt vielen schwer, weil es gibt so viele verschiedene. Also wenn du ein Whiteboard hast, da gibt es verschiedene Anbieter, dann ist so oft, wo ist jetzt die Schaltfläche? Das stellst du ja schon fest, wenn die Leute wechseln zwischen MS Teams und Zoom.
Ja, anders.
Die Schaltflächen sind woanders. Wo muss ich jetzt klicken? Und dann ist es schon wieder vorbei und dann sage ich lieber nichts oder ich schreibe dann lieber nichts, weil ich gar nicht gewusst habe, wo ich reinschreiben soll. Also verzettle dich nicht in diesen technischen Tools, Software- und Hardware-mäßig, sondern konzentrier dich auf das Publikum, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Also, dann halte es einfach. Ganz nach dem Motto, KISS, keep it simple and stupid.
Ja, das ist auch die Erfahrung von dir, höre ich daraus, ganz klar. Das sind die Grundlagen, die wir hier erhalten haben, das Fundament. Jetzt gibt es aber noch mehr, es gibt noch Hilfsmittel, die konkret helfen, oder Tools und Methoden. Was hat sie da gesagt?
Ja, damit du diese Interaktion initiieren kannst oder aufrechterhalten kannst, gibt es interaktive Tools wie Live-Chat oder eben diese virtuellen Whiteboards oder du hast eine Umfrage vorbereitet, bei dem die Leute dann nur noch so einen Radio-Button zu klicken haben und zu sagen, welche Lösung finden sie zum Beispiel die richtige. Und das kannst du in jedem Training auch einsetzen. Das Publikum wach. Das ist sehr hilfreich.
Cool. Dann, was gibt es sonst noch?
Visuelle und technische Aufwertung im Hinblick darauf, dass du die Kamera und den Bildausschnitt gerne mal bewusst änderst. Also achte dich mal, wenn du eine Podiumsdiskussion auf YouTube schaust. Also angenommen, du machst das. Aber, und wenn nicht, schau dir mal eine an. Beispielsweise mit Daniele Ganser. Kommt mir gerade spontan in den Sinn. Und wenn du das beobachtest, dann siehst du, dass die Kameraeinstellung ständig ändert. Also einmal siehst du den Ganser, einmal siehst du den Interviewer. Dann siehst du wieder beide zusammen. Ja, dann bleibt das viel attraktiver, das sich auch das anzuschauen, als wenn immer der gleiche Kopf an der gleichen Stelle einfach spricht. Ja, genau. Wenn man es immer so ein Talking Head. Ja, das ist, das ist langweilig. Am langweiligsten ist es, wenn du nur den Kopf siehst, also ohne Hände, ohne Oberkörper. Ja, dann gibt es Leute, die haben kaum Mimik. Also bei mir ist das kein Problem. Ja, also, bei mir passiert ständig was. Aber weißt du, wie ich meine? Also, nein, das wird einfach total langweilig. Also hier die Empfehlung, ja, achte darauf, dass du hier überlegst, wie ist der Hintergrund gestaltet, wie wirst du diese Kameraansichten wechseln. Also, bunte Ansicht, halbtotale, mal von der Seite, mal was anderes. Dann wieder mal eine Folie, okay. Und dann aber die Folie wieder mal ausblenden, respektive ausschalten und wieder du mal in groß. Das ist also schon die simpelste Abwechslung, die du einbauen kannst. Also einmal zeigst du dich in groß, über den ganzen Bildschirm, den du da raussendest, und einmal hast du dich mit der Folie.
Mhm.
Und dann ist der Fokus ja primär mal auf der Folie, weil du da ja irgendwas erzählst oder erklärst. Und dann die Folie wieder mal ausblenden, respektive eben dieses Teilen aufheben. Man muss ja die Folien erst teilen und dann hebst du das Teilen auf und dann bist du wieder in groß. Das ist schon mal eine große Abwechslung.
Genau, genau. Also wenn du da mal Beispiele suchst im Internet, gute Idee, diese Abwechslung brauchen wir. Du siehst ja schnell bei Social Media, wenn alles gleich bleibt, zappst du weiter. Wenn das immer gleich bleibt, hörst du nicht mehr zu. Dieses Lebendige, das ist das, was ja eben dann der Fokus am Referenten hält.
Abwechslung macht das Leben süß.
Ja, sehr schön.
Das ist also, in fast allen Lebensbereichen der Fall.
Ja, in der Partnerschaft nicht, nein, aber hier schon.
Nein, du musst einfach die Abwechslung mit demselben Partner veranstalten, weil sonst kommst du in eine Routine rein. Dort ist es auch so.
Ja, ja, das war jetzt mehr so ein flockiger Spruch. Natürlich hast du absolut
recht. Ja, über verschiedene Partner hinweg. Okay, da kann man sagen, okay, bei monogam. Okay, völlig okay. Aber dann innerhalb von dieser Beziehung sollst du auch gerne Abwechslung reinbringen. Die meisten wissen das zu schätzen. Und wenn du das nicht bringst, dann wird es langweilig. Dann ist es so, schon wieder dasselbe. Oder? Das ist so, nein. Das ist auch, wenn du essen gehst, auswärts essen gehst, da wirst du vermutlich nicht ständig ins selbe Restaurant dasselbe Essen gehen, sondern du wirst mal einmal zum Chinesen, einmal zum Steakhouse und einmal von mir aus zu McDonald's. Das ist, also ist auch eine Abwechslung, wenn ich
absolut
zum McDonald's gehe. Aber ja, von daher. Und dann gehst du mal zum Hütl in Zürich, zum Vegetarier. Ja, und dann gehst du mal, ich weiß doch auch nicht wohin, aber einfach diese Abwechslung. Das
ist, also diese Abwechslung ist wichtig. Und jetzt gibt es ja auch
viele, wenn sie präsentieren.
Ja, es gibt ja auch diese regelmäßigen Veränderungen. Was empfiehlt sie hier, damit wir ein bisschen das Gefühl haben, es bleibt spannend?
Also, dass du alle 3 bis 5 Minuten eine Aktivität einbaust, also eine Frage stellst, eine kleine Breakout-Session machst oder eine Chat-Reaktion abholst, damit die Aufmerksamkeit nicht absinkt.
Mhm.
Es gibt ja diese Studie von der US Navy, die ist schon ziemlich alt, das war in den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben dann überlegt, okay, wie lange können diese Matrosen jemandem Aufmerksamkeit schenken, der vorne etwas präsentiert? Also sprich, die hatten eine Schulung. Ja. Und dort war das Ergebnis 21 Minuten.
Wow, okay. Das ist heute
jetzt 40 Jahre her, oder?
Ja, ja.
Und ihre Empfehlung war dann, spätestens nach 22 Minuten musst du irgendeinen Wechsel reinbringen. Also von Folie auf Flipchart, auf Fragerunde, auf Austausch oder was auch immer, um dann wieder fast so diesen Slot dieses Zeitfenster von 20 Minuten oder 22. Und heute ist es natürlich eher weniger, weil wir alle von diesen schnellen Wechseln versaut sind, wenn man so will. Also es fällt vielen in unserer Generation und jünger schon schwer, einfach die Aufmerksamkeit zu auf etwas zu fokussieren, ja, weil einfach immer wieder was Neues, immer wieder so. Auch dieses ganze Scrolling in den sozialen Medien, ja, das habe ich da ständig. Die Dinge gehen 30 Sekunden und dann, next.
Ja.
Auf jeden Fall, das hat was. Und je nachdem, wie du es bringst, kannst du natürlich diese Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen ausdehnen, ist schon klar. Nicht nur 30 Sekunden, kann auch mal ein paar Minuten sein. Es sind jetzt 3 bis 5 Minuten, dass da so eine Abwechslung reinkommt. Je nachdem, wie viel du als Rednerin, als Redner an Energie auch reinschmeißt, kann die Aufmerksamkeitsspanne auch ausgedehnt werden. Also ich stelle fest, wenn jetzt jemand schon den Eindruck erweckt, dass er vom Chef dazu verdonnert wurde, diese Präsentation zu halten, also diese Attitüde mitbringt, so, also ich habe ja keinen Bock, das zu machen, ja, dann ist klar, also im Publikum, da wächst du keinen Hund, ja, hinter dem Ofen. Aber wenn du kommst und du tanzt auf der Skala von 1 bis 10 mit 8 vor, ja, also du bist begeistert und jetzt geht ein bisschen was, ist die Chance viel größer, dass das Publikum irgendwo auf ein Niveau von 6, 7 heben kannst. Stell dir vor, du gehst ins Aerobic Training, das ist so, oder Zumba oder was immer, ja, und dann die vorne, die tanzt so lauwarm vor, so ein bisschen, ja, wir tanzen jetzt ein bisschen. Ja, das kommt überhaupt nicht drüber. Die muss jetzt mit voller Begeisterung, die da zeigen, hey, ich find's geil, also ihr hoffentlich
auch,
mach mit. Ja, und dann ist die Chance größer, dass sie nicht machen. Das ist bei der Präsentation ähnlich.
Es ist ja auch so, dass unsere Tochter zum Beispiel wählt sogar die Fächer, wo der Lehrer eben das so vermittelt, dass es spannend ist. Und das finde ich auch genau das, was du gerade sagst, oder? Thomas, wir haben aber immer wieder mal technische Störungen, Internetprobleme. Wir hatten vorhin auch so ein bisschen Tonunterbruch. Was muss ich denn da noch vorbereiten, wenn da mal was geschieht? Ich meine, es kann immer mal vorkommen, dass ich genau so eine Panne habe bei einem Webinar oder beim Workshop.
Das ist richtig. Das ist gut, wenn du einen Plan B hast. Also beispielsweise, dass du auf eine Festnetzlinie umstellen kannst. Im schlimmsten Fall machst du das Ganze per Telefon. Und dass du den Teilnehmern klar orientierst, wer übernimmt, falls ich rausfalle.
Okay, das ist cool. Ja.
Es fallen kaum je alle gleichzeitig aus. Und wenn das der Fall ist, dann wird halt verschoben. Ja. Aber das kann man schon mal so ein bisschen, sagen wir, vorausplanen. Es passiert eher seltener. Also ich habe den Eindruck gekriegt, dass die Verbindungen sind immer besser geworden jetzt über den Verlauf der Jahre. Und dennoch, es ist gut, wenn du sicherlich mal alles vorab testest.
Ja, das ist auch wertvoll, genau.
Unbedingt, also das Chance, das Zeug wenigstens dann funktioniert, wenn du es testest, ja. Weil wenn es da schon nicht geht, dann ist die Chance, dass es dann in dem Ernstfall, also respektive während der richtigen Präsentation geht, eher kleiner.
Also, es ist so spannend, das, was du erzählst, das macht ja das Webinar oder auch der Workshop lebendig, oder? Das ist die Aktivierung des Publikums, die du hier deutlich jetzt auch aufzeigst. Es ist etwas, was wir eigentlich wissen, aber wir müssen es am Ende auch tun. Gibt es irgendwie besondere Herausforderungen oder vielleicht noch Chancen oder Tipps oder noch mehr, die sie erzählt hat?
Ja, also es gibt natürlich da ein paar Unterschiede zwischen einem Auftritt, einer Präsentation in Person und einer Präsentation im virtuellen Raum, also in einer Videokonferenz. Und insbesondere kannst du anfangen beim Blickkontakt.
Ja.
Wenn du über Zoom präsentierst, dann ist dein Blickkontakt wo, Bruno?
Ja, meistens nicht dort, wo ich ihn gerne hätte.
Ja, der sollte wo sein?
Wo? In der Kamera.
Ja, genau. Also der Kollege aus den USA, sein Name wird gerade, ist mir entfallen, der sagt, love your lens.
Ja, genau.
Den haben wir auch schon.
Ja,
den haben wir auch schon.
Ich liebe den grünen Punkt hier. Ich schaue immer ins Grün, oder?
Okay, ja, also du kannst natürlich einen grünen Punkt neben deine Linse hinmachen oder einen Smiley, dann macht es auch mehr Spaß, da reinzulächeln. Und da bist du halt wie jemand, der im Fernsehstudio spricht. Also du bist im Prinzip im Fernsehstudio. Mal ausgerüstet. Viele haben dann einfach nur die Kamera des Laptops und ihr Mikrofon, respektive das eingebaute Mikrofon. Okay, aber es ist ein Mini-Fernsehstudio. Und alle diejenigen, die im Fernsehstudio präsentieren, die sehen in die Kamera rein. Also, oder mindestens zum großen Teil. Es muss nicht ständig sein, muss da nicht reinstarren. Kann auch mal die Augen wandern lassen, aber die Hauptsache vom Blickkontakt findet über die Kamera statt. Und wenn du das machst, hast du auch mehr Aufmerksamkeit deines Publikums. Achte dich mal auf Fernsehsprecherinnen und Sprecher, die in Tagesschau sprechen, die machen das auch.
Mhm.
Ja. Und jetzt ein großer Unterschied natürlich ist auch, dass du da, wenn du in die Kamera reinschaust, in den meisten Fällen wirst du keine nonverbalen Feedbacks kriegen.
Genau.
Weil du ja die Leute nicht siehst. Gott, ja. Im Idealfall hast du dein Setup so, dass deine Kamera ist vor einer großen Fernsehwand und dort hast du die Galerieansicht von denjenigen, die an dem Webinar teilnehmen. Also wenn du in die Kamera schaust, schaust du trotzdem in Richtung der Galerie und dann kannst du ein paar von diesen nonverbalen Reaktionen dann doch wahrnehmen. Mhm. Respektiv ab und zu schaust du halt mal in die Galerie und sagst, hey, hey, Bruno, wie sieht's aus? Ja, du
lächle mal! Thomas!
Also, ja. Das geht natürlich schon. Aber das ist wichtig und das ist ein großer Unterschied. Und das macht es insofern eben auch schwieriger.
Mhm.
In Person kannst du natürlich im Raum rumgehen und so virtuell nicht. Da musst du immer vor der Kamera bleiben. Das ist schon klar. Es sei denn eben, du hast mehrere Kameras. Das ist dann ein fortgeschrittenes Setup. Das kann ich auch empfehlen, gerade für Firmen. Dass es einen Raum einrichten, in dem es mehrere Kameras gibt, dass man da auch diese Bildausschnitte wechseln kann oder einfach wechseln kann. Knopfdruck, da kommt die Kamera von der anderen Seite, Knopfdruck, da kommt von hier. Das macht die ganze Sache viel interessanter.
Also es braucht zusätzliche Signale, wie eben du hast schon gesagt, Umfragen oder Live-Umfragen, oder? Es braucht irgendwo Chat-Reaktionen, um eben auch das zu fühlen, ist er noch da? Reagiert er überhaupt?
Genau, und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn alle die Kamera ausmachen.
Ja, hi.
Da muss ich sagen, hey Kollege, nee. Ich frage regelmäßig in meinen Trainings, ich mache die in Person und auch Trainings virtuell, was hast du lieber, oder was habt ihr lieber, liebe Teilnehmende, wenn eure Gegenüber die Kamera eingeschaltet haben oder nicht? Ja, also 99 von 100 antworten, sie haben es lieber, wenn die Leute ihre Kamera eingeschaltet lassen, damit sie da ein bisschen was sehen.
Ne? Klar, ja.
Und dann sagen dann so, ja, dann wäre es ja vielleicht noch nett, wenn du selber auch das tun würdest.
Mhm. Genau.
Also irgendwie, weißt du, was du gerne hast, ist oft auch etwas, was andere gerne haben. Und dann kann man ja mal abfragen und es ist so, also die meisten mögen es, wenn die Kamera eingeschaltet bleibt, ist auch die Chance größer, dass die bei der Sache bleiben. Weil wenn du die Kamera ausschaltest, dann wirst du sowas vom schnell abgelenkt. Ja, dann schaffst du dein Handy oder hast einen zweiten Laptop. Also gerade die im Büro sind, also am Büroarbeitsplatz, die haben oft Laptop plus Desktop. Dann können die nebendran noch was anderes machen. Oder sie öffnen einfach ein Fenster auf ihrem Bildschirm und dann beantworten die E-Mails. Und das ist nicht optimal. Ja, dann haben sie
Nicht
mitgekriegt, was du ihnen erzählen wolltest.
Also das
Potenzial ist riesig, um das als zweiten Punkt zu nennen von Herausforderungen bei einer virtuellen Präsentation.
Also, daher, was dann, kann ich machen?
Und dann diejenigen, die dann noch von zu Hause aus arbeiten, ja, sogenannte Homeoffice, die haben dann manchmal noch Mitbewohner. Ja, dann laufen die Mitbewohner rum, dann jemand lässt einen Kaffee raus, je nachdem, wo das Büro dann eingerichtet ist, das Bürozimmer. Manche sind im Wohnzimmer. Das macht die Sache dann nochmal schwieriger, um die Aufmerksamkeit demjenigen zu schenken, der das eine Online-Präsentation hält. Ja, also von daher hilft es natürlich auch wieder, die Orientierung zu geben. Das hatten wir zu Beginn erwähnt, damit die Teilnehmer immer wissen, wo man ist. Also so kürzere Abschnitte zu machen, klar die Struktur immer wieder anzusprechen und eine sichtbare Ansprache direkt zur Kamera, also eben diesen Blickkontakt zu halten.
Mhm. Jetzt, Thomas, wir haben noch einiges vor uns. Ich glaube, wir machen hier gleich mal weiter. Es ist ja auch die globale Reichweite, die dann bei kleinen Bildschirmen noch eine Rolle spielt, wo ich eben auch besondere Herausforderungen habe, dass die mich ja gar nicht sehen oder ich sehe die nicht recht. Du hast es am Handy oder so, du siehst die Texte gar nicht. Was gibt es da noch für Unterschiede?
Genau, also wir haben es vorher kurz angesprochen, also wenn jetzt eben die Bandbreite, die Übertragungsrate des Signals nicht ausreicht, dann kann es sein, dass man den Bildschirm besser ausschaltet. Also wenn man kein Video überträgt, dann gehen wir kleinere Datenpakete über die Leitung und dann reicht es noch, um den Ton zu übertragen. Das ist besser als nichts. Okay, das muss man halt machen. Da kann es helfen, dass man dem Organisator der Veranstaltung auch nochmal die Präsentation geschickt hat, damit er die entweder weiterschickt und dann eben diese Person das anzeigen kann. Was auch hilft, ist, dass man große Schrift benutzt, simple Grafiken für diejenigen, die auf ihrem Handy zuschauen. Also da ist der Bildschirm viel kleiner und da sehen die noch weniger als sonst schon. Also vergiss diese 12-Punkt-Schriften auf PowerPoint-Folien, sondern macht da lieber 20 oder noch größere Schriften, dann kann man es mehr sehen.
Super. Aber
positive Seite, was virtuelle Präsentationen angeht, ist natürlich, dass du ein viel größeres Publikum ansprechen kannst. Weil die müssen ja nicht alle im gleichen Raum sitzen, sondern die können von weltweit her teilnehmen. Das ist natürlich geil und das ist in dem Sinne auch eine große Chance.
Unbedingt.
Es gibt geringere Reisekosten, eine größere Flexibilität. Ja, die Leute können zuschauen, wann sie wollen. Du kannst es aufnehmen, also sie per Link dann nochmal als Erinnerung zuschicken. Wobei da ist ein bisschen die Gefahr, vielleicht kommt sie dann gar nicht ans Original, an den Original-Event. Muss man sich überlegen, ob man das will oder nicht, ob man das als Vorteil sieht oder nicht. Hat Vor- und Nachteile. Aber wenn man es aufnimmt, dann kann auch jemand das sich dann anschauen, wenn er Zeit hat. Ja, vielleicht ist er auf Reise oder hat ein Meeting oder was auch immer. Ist unabkömmlich zu dem Zeitpunkt, von dem es da live oder stattfindet. Und kann es sich später anschauen. Übrigens auch mit doppelter Geschwindigkeit.
Oder 1,5. Also mal 2 finde ich extrem anstrengend, aber es bin vielleicht ich. Vielleicht kannst du gut 2,0 hören?
Ja, es kommt auf den Redner drauf an.
Also, da hast du recht.
Wenn der Redner einfach urlangsam spricht,
dann
macht es 2. Und wenn der Redner schon von Haus aus schnell spricht, dann höre ich auch Podcast.
Ja.
Eine Amerikanerin, wie heißt sie noch gleich, ist mir empfangen. Aber die spricht schon im Original so schnell. Da kann man eher auf 0,75 runterschalten.
Wow, das habe ich noch nie gehört.
Ja,
lass uns in die Abschlussphase kommen. Und so, wenn du, liebe Zuhörer, wenn du bis hierhin gehört hast, dann gratuliere ich dir, jetzt bekommst du noch was ganz Wertvolles, so die Schlussessenz nämlich. Und teil doch das weiter, wenn du dann schon irgendwo einen Tipp hattest für dich, teil diesen Podcast weiter, damit andere auch profitieren. Und Thomas, jetzt hat sie noch Schlusstipps für Speaker. Das kann auch Unternehmer sein oder Trainer, was auch immer. Es ist ein Fahrplan für dynamisches Online-Präsentieren. Was sind diese 5 Punkte?
Okay. Überleg dir schon vorab in der Vorbereitung, wann wirst du solche interaktiven Elemente einbauen? Soll einer im Einstieg sein, einer in der Mitte und einer am Schluss? Ich denke, das ist eine gute Idee.
Ja,
überleg dir, wann machst du das? Dann gestalte deine Folien so, dass du nach dem Prinzip weniger ist mehr vorgehst. Also als große Schrift, klare Hintergründe und beschränke dich auf den Kerninhalt. Das erlaubt dann auch, dass du ab und zu mal wieder das Teilen aufhebst und nur du sprichst, dass du mehr abwechselst. Dann sorge dafür, dass du Blickkontakt zur Kamera hältst, damit du mehr Präsenz markierst. Mach kurze Sätze. Du darfst gerne in deiner Stimme variieren, im Tempo variieren, einfach damit der Online-Auftritt lebendig bleibt. Oder Journalist, ja. Es muss Abwechslung. Abwechslung macht das Leben süß. Dann teste deine Technik, inklusive Ton, Licht, Internetverbindung, am besten mit einem Testpublikum, das Feedback gibt. Je nachdem, wie wichtig diese Präsentation ist, mach das. Ja, wenn es sehr wichtig ist, großes Publikum, sagen wir, arbeitest du für einen Weltkonzern? Ja, da unbedingt. Dann holst du dir ein paar Kollegen zusammen weltweit und dann machst du einen Testlauf, damit das dann auch wirklich gut, eine gute Falle macht, wenn es dann soweit ist, dass alle teilnehmen. Und plane ein Interaktions-Backup, also falls es technische Probleme gibt, habe analoge Alternativen zur Verfügung. Respektive ich finde, diese analogen Alternativen darfst du gerne auch schon von Anfang an so einplanen. Das muss nicht immer digital gelöst sein. Also man kann auch mal an einem Flipchart arbeiten. Das kam jetzt bisher nicht vor. Eine Ergänzung meinerseits. Ja klar, Flipchart vor Kamera. Hey, wieso nicht? Du musst einfach ein bisschen weiter zurücktreten, damit der Flipchart dann in den Kameraschirm kommt. Ja, also das geht wunderbar. Also von daher, da gibt es viele Elemente, die man einbauen kann, um so eine Online-Präsentation lebendig zu behalten.
Mega cool, mega spannend. Danke für diese Zusammenfassung und diese Tipps von Cathy. Und sie hat auch eine Frage ans Publikum und eine Abschlussfrage, die heißt?
Cathy stellt die Frage, welche eine Interaktion wirst du in deiner nächsten Online-Präsentation einbauen?
Cool. Welche eine Interaktion wirst du einmal? Ein mega wertvoller Podcast, denn wenn du gerade denkst, ich sollte wieder mal ein Webinar machen, Workshop, dann hast du hier super cooles Futter. Thomas, vielen lieben Dank. Hast du noch einen Schlussimpuls?
Der kommt ursprünglich auch von dir und das ist so von wegen, man muss es tun. Und manchmal bedarf es ein bisschen Mut.
Ja.
Also diese Worte mit drei Buchstaben, T-U-N, man muss es tun, und M-U-T, Mut.
Super.
Dann
yes.
Kommt es vermutlich gut. Auf drei Buchstaben.
Gut, Ade. In diesem Sinne schließen wir den mutigen Tun gut. Danke, Thomas, und bis zum nächsten Podcast. Weißt du schon, um was es geht hier?
Selbstverständlich, in der Episode 284 haben wir Lashandra McCarthy. Und bei ihr geht es um passive Einnahmen, passives Einkommen.
Na, das klingt spannend, da freue ich mich. Bin sehr gespannt. Dann bis zum nächsten Podcast. Danke dir.
Danke auch. Ciao, Bruder.
Ciao. Das war der Podcast der Rednercode mit Bruno Erni und Thomas Skipwith. Perfekt für Führungskräfte, Speaker und Trainer.